Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir waren jetzt die Tage in Lemgo bei der Predigerkonferenz und es ist schon ermutigend zu sehen, dass dort etwa 1000 Prediger aus über 200 Gemeinden, glaube ich, zusammengekommen sind und sich gegenseitig ermutigt haben, ausgetauscht haben, über das Wort zu verkündigen. Und ich hoffe, dass der Elan, der uns die Tage dort begleitet hat, vielleicht auch ein bisschen mitschwingt in den Gemeindealltag. Und ja, dass wir umso fröhlicher und mutiger auch verkündigen hier und dass wir als Gemeinde davon auch profitieren können. Heute möchte ich über eins der schwierigsten Bücher der Bibel predigen, zu einem der schönsten Themen. Das Thema ist, das Rot war doch keine gute Wahl. Wie Liebe reift, soll das heißen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt aus dem Buch Hohelied gehört habt. Also ich kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich es schon verdrängt. Aber heute soll es um diese Predigt gehen, um das Thema, wie Liebe reift. Und ich weiß nicht, wenn ihr das Buch Hohelied schon mal gelesen habt, es gibt einige Leute, die sich fragen, wie konnte dieses Buch es überhaupt in die Bibel schaffen? Und tatsächlich rätseln da die Gelehrten. Der Name Gottes zum Beispiel, das ist so ein ganz wichtiges Kriterium für kanonische Schriften, also Bücher, die in die Bibel aufgenommen worden sind. Der Name Gottes kommt nur ein einziges Mal vor. Das ist schon was Besonderes und eher dann so fragwürdig. Das Buch ist auch hocherotisch. Die Kinder sind alle im Kindergottesdienst, ich denke, das darf ich sagen. Auch wenn manche Formulierungen und Metaphern dem heutigen Leser vielleicht ein bisschen eigenartig vorkommen, das Buch, das bleibt das Hohelied der Liebe. Und das Buch ist auch schwer zu deuten. Was soll das sein? Also es ist auf jeden Fall irgendwas Poetisches, das steht fest. Aber was ist das? Ist das einfach eine Sammlung von Liebesliedern? Oder steckt da irgendeine Geschichte dahinter, irgendwas Dramaturgisches, vielleicht ein Theaterstück? Da haben auch viele gerätselt. Das Buch wurde wahrscheinlich vom König Salomo geschrieben, ihm wird zumindest zugeschrieben. Und warum sollten wir das in Frage stellen? Also König Salomo kennen wir. Ich glaube, gerade im Bibelleseplan, wer das verfolgt mit der Gemeinde, machen wir ja so in einem Jahr durch die Bibel lesen. Da war, glaube ich, jetzt auch Anfang der Woche die Geschichte von Salomo dran. Also da war schon jemand, der sich mit Liebe auskannte. Und der hat halt eben geschrieben, aber die Frage ist, worum geht es da? Ist das die Geschichte vielleicht von König Salomo und seiner großen Liebe? Oder andere sagen, nee, das ist ein bisschen komplizierter. Da sind drei Hauptcharaktere, der König Salomo, und ein Hirte, ein einfacher Hirte mit einem Hirtenmädchen und dann gibt es so eine Dreieckskonstellation, ja, für wen wird sie sich entscheiden? Für den reichen König mit den vielen Frauen oder den Hirten, die natürliche Liebe vielleicht und so richtig beide Versionen könnte man hineindeuten, aber so ganz klar ist das nicht, wie die geschichtliche Verlauf hier in der ganzen Sache sich entwickelt. Und andere sind schon sehr früh dazu übergegangen, dieses ganze Buch einfach nur symbolisch zu deuten, gesagt haben, nee, da geht es gar nicht um wirkliche Liebe so zwischen Mann und Frau, oder das ist nur symbolisch zu verstehen, nämlich auf die Beziehung zwischen Gott als dem Hirten, als dem König, zu seinem erwählten Volk Israel zum Beispiel, oder dann die neutestamentlichen Ausleger haben das dann auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Braut, der Gemeinde, diese Symbolik finden wir ja im Neuen Testament, dann eben gedeutet. Und ich frage mich, ja gut, das ist ja Poesie, vielleicht ist es ja auch bewusst doppeldeutig gemeint, von daher will ich mich da auch nicht so eindeutig festlegen. Aber grundsätzlich glaube ich, das Buch ist wirklich Liebeslyrik von der Liebe zwischen Mann und Frau, was sicherlich auch Vergleichspunkte findet zu der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und beides wollen wir auch in der Predigt im Blick behalten. Und wir finden hier eben eine Reihe von Liebesgedichten, die der Dichter ganz kunstvoll zusammengefasst hat, ein bisschen auch nicht ganz eindeutig, ja, nicht so schwarz-weiß. Und vielleicht ist es auch ganz bewusst so, weil die Liebe manchmal auch nicht so einfach ist und kunstvoll ist und in der Schwebe hängt. Und man sich vielleicht fragt, wo bin ich dran? Wo stehe ich? Wo stehen wir? All diese Dinge sind ganz spannend zu sehen. Wichtig ist festzuhalten, Gott war es scheinbar wichtig. Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass ein solches Buch auch Eingang in den biblischen Kanon findet. Ich glaube, das hängt auch gerade mit dieser Thematik zusammen, dass sie Gott so wichtig ist. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und er hat sie in der Ehe zu einer wunderbaren Einheit verbunden. Wir sehen das von Anfang der Bibel an. Gott hat Sex erfunden. Ja, das mag man heute ja vielleicht gar nicht mehr glauben. Und er hat das nicht nur erfunden, damit man sich möglichst erfolgreich vermehrt, sondern er hat das ganz bewusst so schön gemacht, um es als ein wunderbares Geschenk in der Ehe für Mann und Frau zur Verfügung zu stellen. Und das Problem ist nicht der Sex. Das Problem ist, dass die Sünde vieles von diesem wunderbaren Geschenk pervertiert hat, zerstört hat, verdorben hat und Gott daraus genommen hat. Und trotzdem bleiben Ehe, Sex und Liebe eine geniale Erfindung und ein wunderbares Geschenk von Gott. Und das werden wir auch hier sehen. Und leider ist es auch so, dass Salomo selbst, der dieses wunderbare Gedicht auf die Liebe geschrieben hat, in seinem Leben, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste, gravierende Fehler gemacht hat auf diesem Themengebiet. Ja, wir haben heute oder in der letzten Woche gelesen, im Bibelleseplan, wie Salomo tausende von Frauen hatte und damit genau das nicht getan hat, was er eigentlich hier als die Liebe seines Lebens beschreibt. Und am Ende werden diese Frauen ihm sogar zum Verhängnis. Sie kosten ihm nicht nur das Königtum, sondern viel schlimmer noch, sie zerstören seine Beziehung zu Gott, dem Geber von allem Guten. Und der Predigttext in Hohes Lied, Kapitel 8, ihr dürft das gerne aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, der Predigttext, der gilt allgemein als der Höhepunkt in diesem dramatischen Buch. Und es ist so, dass nach all den Höhen und Tiefen, der Einsamkeit, den Konflikten, den Freuden und dem Leid, kommt der Dichter zu einem abschließenden Bild für reife, für geläuterte Liebe. Und das möchte ich lesen. In Hohelied, Kapitel 8, Vers 5 bis 7. Wer ist sie, die aus der Steppe heraufsteigt, auf ihren Geliebten gestützt? Das Singen die Töchter Jerusalems, das ist so eine Gruppe von Leuten, die in dem Hohelied immer wieder auftaucht. Und dann sagt die Frau, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort, wo deine Mutter dich empfing, wo deine Gebärerin in Wehen lag. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, singt der Mann. Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses. Nur verachten würde man ihn. Ich denke, das Gedicht hier mit all den vielen schönen Bildern, die dort umrissen werden, gliedert sich in zwei Teile. Vers 5 ist die Beschreibung davon, wie Liebe reift. Und Vers 6 und 7 ist dann nochmal eine Beschreibung von dieser reifen Liebe, was reife Liebe ausmacht. So wollen wir uns das auch heute anschauen und davon lernen. Also zuerst, sehen wir, Liebe reift in schweren Zeiten. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung, wer ist sie, die aus der Steppe oder aus der Wüste heraufsteigt, auf ihren Geliebten gestützt. Es ist das Bild von reifer Liebe, vielleicht so ähnlich wie auf dem Titelbild. Ein Paar mit vollkommener Harmonie in eine Abhängigkeit voneinander, ja, aufeinander gestützt, kommen sie aus der Wüste. Und die Wüste steht sinnbildlich hier für schwere Zeiten, für Eintötigkeit des Alltags, vielleicht für Versuchung, für Prüfung, für Läuterung. Und ich denke, dass die Menschen da auch schnell an die 40-jährige Wüstenwanderung gedacht haben, wo Israel aus Ägypten ins gelobte Land unterwegs war. Und damals prüfte Gott die Liebe seines Volkes zu ihm. Es bedeutete viel Leid für alle Beteiligten. Aber am Ende stand eine Generation vor dem Einzug ins verheißene Land, die wie keine andere Gott vertraut hat und Gott gehorcht hat. Und so ist auch dieses Bild. Frau und Mann haben zueinander gefunden. Ihre Liebe ist geprüft und geläutert. Sie sind durch dick und dünn gegangen. Ihre Liebe ist stark geworden. Und am Ende steht tragende und ertragende Liebe. Liebe, die den anderen hält und stützt. Liebe, die vertraut. Liebe, die durchträgt. Wisst ihr, als ich darüber nachdachte, musste ich an meine Großeltern denken. Meine Großeltern waren 67 Jahre miteinander verheiratet. Sie haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Als junges Ehepaar wurden sie unter Stalins Herrschaft getrennt. Mein Opa musste in die Trudarmee. Das war so eine Art KZ in Sibirien. Meine Oma war damals hochschwanger und ist dann später, als das Kind geboren wird, mit viel Mühe hinterhergereist, um wieder bei meinem Opa zu sein. Als der Krieg dann endlich vorbei war, mussten sie ganz neu anfangen, in einem unbekannten Land, mitten in der Wüste, in Kasachstan. Dann sind die Kinder zur Welt gekommen. Zum Beispiel mein Vater und sein Zwillingsbruder und auch einige andere Geschwister haben grauen Star. Und das bedeutete damals, dass sie halt nicht operiert wurden und auch nichts sehen konnten, im Prinzip fast blind waren. Und so mussten die dann irgendwann, als sie in die Schule kamen, in ein Internat nach Taschkent in Usbekistan ziehen, tausende Kilometer weit von den Eltern. Später sind die Eltern dann nachgezogen in die Nähe des Internats. Und ich kann gar nicht die ganze Geschichte erzählen und zum Teil kenne ich sie auch selbst nur in Umrissen. Ich meine, das sind 67 Jahre, die sie gemeinsam unterwegs waren, durch dick und dünn. Aber ich weiß, dass ihre Lebensgeschichte nicht nur eine Leidensgeschichte war, sondern auch eine Liebesgeschichte. Und ich habe sie beobachtet dann im reiferen Alter, wie sie einander gestützt haben. Mein Opa wurde auch bald fast blind und ging auf einem Krückstock. Und trotzdem, wie sie einander lieb hatten. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie so Hand in Hand gingen, spazieren gingen, noch bis in recht hohes Alter hinein. Für mich ist das einfach dieser Ausdruck von Liebe. Liebe, die reift in schweren Zeiten, wenn wir einander tragen. Für mich ist das auch ein Ansporn, zu sagen, ich will auch so zu meiner Frau stehen. Ich will auch mit ihr durch dick und dünn gehen. Ich will zu ihr halten, ich will sie stützen, ich will ihr den Rücken frei halten, ich will sie tragen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass meine Kinder und Enkelkinder irgendwann sagen werden, das ist echte Liebe, was ich bei meinen Eltern sehe. Das ist reife Liebe. Heute denken wir häufig so über Liebe und Ehe, dass wir sagen, ja, ich gebe 50% und mein Ehepartner gibt 50% und dann haben wir eine glückliche Ehe. Und wenn das dann sich verschiebt in vielleicht 40 und 60 oder 40 und 40 und dann merken wir, oh, unsere Ehe wird schwach. Aber die wahre Liebe und wahre Ehe funktioniert anders. Sie funktioniert nur, wenn jeder 100% gibt, nicht nur 50, wirklich alles gibt. Unabhängig vielleicht von dem, was wir empfinden, was unser Gegenüber, unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin, vielleicht gerade für uns leistet oder nicht leistet. Wie viel vielleicht unterm Strich bei uns bei rauskommt. Ob wir da eher mehr draus haben oder weniger. Liebe, die reift, trägt durch. Sie hält zusammen. Sie erträgt einander. Ja, und das ist ein gegenseitiges Stützen. Mal ist vielleicht der eine schwach und der andere für ihn umso stärker. Und dann umgekehrt. Es gibt einen zweiten Aspekt hier. Da wechselt das Bild in Vers 5 wieder. Und dort heißt es dann, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort, wo deine Mutter dich empfing, wo deine Gebärerin in Wehen lag. Das sagt die Frau zu ihrem Mann. Und es ist ein sehr eigenartiges Bild. Und wir fragen uns, was ist hier eigentlich passiert? Ja, wovon reden die? Wie kommt jetzt auf einmal die Geburt des Mannes? Wird das hier auf einmal ein Teil der Liebesbeziehung? Und die Ausleger, die rätseln auch. Ja? Man versteht, es geht hier um Verliebtheit, um Schmetterling im Bauch. Der Apfelbaum steht halt eben für romantische Liebe. Und es ist auch interessant, dass die Frau hier diejenige ist, die spricht, die über diese Liebe spricht, die sie erweckt. Sicherlich auch durch ihre Anmut, durch ihre Ausstrahlung, durch ihren Charakter. Aber es ist eigenartig. was hat die Geburt des Mannes damit zu tun? Und manche haben das dann irgendwie versucht, erotisch zu deuten. Aber ich glaube, obwohl natürlich auch die Sexualität völlig dazugehört, und ich hatte das ja schon gesagt, dass es ein Geschenk von Gott ist, ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Was ich hilfreich fand, ist die Erklärung von Jack Deary. Er hat folgende Perspektive eingenommen. Er sagt, es geht hier um den Lebensanfang des Mannes. Und zwar, so wie bei der Geburt ein neues Leben beginnt, ja, der Mann ein neues Leben bekommen hat, so wird in dem Moment, wo Mann und Frau zusammenkommen und eine neue Identität bekommen, ein neues Leben bekommen in der Ehe, entsteht quasi ein neues Leben, eine neue Identität. Ja, so wie bei der Geburt das neue Leben da ist, so auch, wenn ein Mann mit einer Frau sich verlieben und ein Bund fürs ganze Leben da ist. Und das deckt sich auch sehr stark mit 1. Mose 2, wo Gott zu Adam sagt, ne, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden eine neue Identität, eine neue Einheit bekommen. Und wenn ich zurückblicke auf meine Zeit, wo ich mich in meine Frau verliebt habe, dann muss ich zugeben, ich glaube auch, dass ich da ein neuer Robert wurde. Also der alte Robert hörte auf zu existieren und es gab jetzt nur noch ein neues Leben mit und für Olga. Und das haben mir auch einige in meinem Umfeld bestätigt. Und ich weiß, dass das nicht nur meine Erfahrung ist. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat mir erzählt, dass er eigentlich gar nicht mehr an die Liebe geglaubt hat. Er hatte da ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und für sich eigentlich damit abgeschlossen. Und dann sagt er, plötzlich, als ich sie dann gesehen habe, dann war mir sofort klar, das ist die Frau für mein Leben. Und seitdem hat sich mein Leben total verändert, sagt er. Und ich kann das bestätigen, ich habe das echt gesehen, wie er auf einmal ein total neuer Mensch geworden ist. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Test oder Liebestest für alle, die noch auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens sind. Liebe, die verbindet, Liebe, die zusammenhält, kann sich vielleicht auch darin zeigen, ob du dich verändert hast, dadurch, dass du deine Ehefrau oder zukünftige Ehefrau, deine Freundin, deinen Freund kennengelernt hast. Und hoffentlich natürlich zum Positiven. Also dass du merkst, da ist was Neues entstanden. Das kann auch ein Hinweis sein, dass das wirklich eine Liebe ist, die fürs Leben tragen kann. Und dich da vielleicht auch nochmal sicher machen, zu sagen, ja, das ist wirklich die Person, die Gott mir geschenkt hat, sein Geschenk. Und dann geht es weiter, wie sieht diese reife Liebe aus? Was macht die reife Liebe aus? Ich möchte hier im Sprint durchgehen und nur einige Anmerkungen machen. 5 Kennzeichen für reife Liebe in den Versen. Das erste ist, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Hier auch wieder ein etwas eigenartiges Bild, aber letztlich geht es darum, dass dieses Siegel ein Zeichen, so eine Art Personalausweis oder wie eine Kreditkarte, wie eine Besitzurkunde funktioniert hat. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie der Ehering, nur dass der bei uns halt nicht wie eine Kreditkarte funktioniert. Aber ein Siegel hat man benutzt, um Schriftstücke zu autorisieren, um Verträge zu schließen. Und wenn man sein Siegel verlor, dann verlor man seine Identität. Und jemand anderer konnte vielleicht sogar in deinem Namen dann auf einmal irgendwelche Verträge abschließen. Und ich glaube, dass letztlich steht dieses Siegel für mich oder für uns. Für diese Verbindung in der Ehe. Und sie ist das Wertvollste, was wir haben. Und ich denke, dass hier auch eben dieser Aspekt zum Tragen kommen soll, ne? Dass man den Anspruch hat auf seinen Ehepartner, wirklich alles miteinander zu teilen. Und das ist vielleicht leicht gesagt, wenn man verliebt ist, aber das für ein Leben lang durchzuhalten, zu sagen, hier, die Nähe zum Herzen, die Nähe aber auch zum Arm, also nicht nur das Denken, Fühlen, Entscheiden, das, was das Herz vielleicht ausdrückt, sondern auch das Handeln, das, was ich tue, wo ich hingehe, all das halt miteinander zu teilen, den anderen an den eigenen Gedanken, Gefühlen und Taten, Plänen, das ganze Leben, den anderen daran teilhaben zu lassen. Ich glaube, dafür steht dieses Bild. Und ich glaube auch, dass die meisten Eheprobleme daher kommen oder dort ihren Ursprung finden, wenn man eben dieses Leben nicht mehr miteinander teilt. Und das kann ganz schnell gehen. Ja, ich bin auch unterwegs im Dienst, meine Frau ist dann mit den Kindern, vielleicht zu Hause, vielleicht auch unterwegs, wir haben Termine hier und dort, dann haben wir Besuch. Und es kann ganz schnell sein, dass man, ohne es zu beabsichtigen, dass man schnell aus dem Blick verliert, was fühlt denn der andere, wie geht es dem denn gerade? Was ist gerade los? Und dann fangen vielleicht Missverständnisse an. Wieso verhält sich mein Ehepartner auf einmal so komisch mir gegenüber? Dann entsteht Frust und wenn der Frust wächst, ist die Beziehung gestört. Und oft würde es eigentlich schon reichen, wenn man einfach sagt, wir nehmen uns Zeit und erzählen einander, was uns gerade beschäftigt. Und ich glaube, dass dieses das Leben miteinander teilen eine Form der Intimität ist, die noch tiefer geht als nur eine sexuelle Vereinigung. Und ich glaube, dass eine reifende Ehe genau das braucht. Dass man, es geht nicht weiter, dass man das Leben miteinander teilt. Dass man alles miteinander teilt. Das zweite Kennzeichen ist, Liebe ist stark. Dieser Vers, ich glaube, das ist wahrscheinlich so der berühmteste Vers aus dem Ganzen, wo es heißt, stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Das ist auch einer meiner Lieblingsverse von meiner Frau. Das ist wirklich etwas ganz Schönes, was hier beschrieben wird, aber trotzdem auch ein bisschen eigenartig. Ja? Liebe, denken wir oft, ist doch eher etwas Weiches. Ja? Man kommt einander näher und man ist freundlich zueinander. Aber hier heißt es, es ist hart wie der Tod. Das ist ja wirklich sehr, sehr hart, Tod und Liebe zusammenzubringen. Aber reife Liebe ist genau das. Sie ist stark. Sie lässt sich durch nichts aufhalten. Sie ist nicht nur eine Emotion, sondern sie ist eine Kraft, sie ist eine Urgewalt. Und dieser Urgewalt kann man sich nicht erwehren. Und es ist mehr als nur ein Gefühl, sondern es ist eine Tat, die wir tun. Ja? Jeden Tag neu zu versuchen, die Frau des Lebens zu erobern. Jeden Tag neu zu versuchen, den Mann unserer Träume, der vielleicht mal gewesen ist, ganz neu zu lieben und wertzuschätzen und mit Respekt zu begegnen. Das ist harte Arbeit und nur Liebe, die reift und stark ist, wird wirksam, dadurch, dass sie eben zur Tat schreitet. Das dritte Kennzeichen, reife Liebe ist leidenschaftlich. Leider ist das manchmal genau umgekehrt, ja, dass wir denken, reife Liebe ist eher ein bisschen fade und eingefahren. Aber hier heißt es Gluten, Feuergluten und Flamme, Jahs. Und Jahs ist eine Abkürzung für Jahwe und bezieht sich auf den Gott Israels. Und da wird deutlich, dass diese Liebe und die Leidenschaft ihren Funken eben nicht im Miteinander oder im Gegenüber findet. Nicht, weil meine Frau so toll ist, habe ich diese leidenschaftliche Liebe. Reife Liebe geht noch viel weiter. Reife Liebe wurzelt in der Liebe und Leidenschaft Gottes für uns. Das ist übrigens die Stelle, die einzige Stelle, wo Gott im Hohelied vorkommt. Jesus selbst, der auf die Erde gekommen ist und uns bedingungslos geliebt hat, er wird selbst zum besten Beispiel für uns, was es heißt, leidenschaftlich und aufopfernd zu lieben. Gott gibt seinen Sohn für uns Menschen, um uns zu erretten. Jesus lebt Liebe auf der Erde. Er zeigt, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Jesus war der Ausdruck der vollkommenen, göttlichen, leidenschaftlichen Liebe. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. In der Liebe zu den Menschen. Nicht, um uns selbst gut darzustellen oder davon zu profitieren, sondern um dem anderen zu dienen. Und das gilt ganz besonders für die Liebe zwischen Mann und Frau. Und ich bete jeden Tag darum, dass Gott mir hilft, meine Frau so zu lieben, wie Jesus Christus die Gemeinde. Und dann versuche ich, Jesu Vorbild zu folgen. Er liebt seine Liebe, seine Gemeinde mit ganzer Hingabe. Und ich weiß, dass Jesus meine Frau und seine Gemeinde viel mehr liebt, als ich das je tun kann. Aber ich möchte an dieser Kraftquelle auftanken. Nicht eine Liebe, die aus mir selbst kommt oder aus der Emotion gerade heraus ist, sondern ganz tief verwurzelt ist in Gottes Liebe zu uns. Diese Liebe ist dann auch unzerstörbar. Das ist ganz interessant. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg. Jetzt vor kurzem hörte ich, dass beim Family Camp eine große Wasserflut gekommen ist. Und binnen von ganz kurzer Zeit, wirklich 10 Minuten oder so, ich habe Bilder gesehen, war der ganze Platz weg. Autos wurden weggeschwemmt. Zelte waren weg. Und da denken wir schon, das ist eine mächtige Kraft. Und Salomo sagt, das kann der Liebe nicht mal einen Kratzer verpassen. Sie steht da. Und da merken wir schon, reife Liebe, das ist, was wir wollen. Nicht eine Liebe, die mit den Höhen und Tiefen der Emotionen mitschwappt und sich mitreißen und mittragen lässt, sondern eine Liebe, die wirklich feststeht, an der man sich festhalten kann. Wo selbst finanzielle Probleme, vielleicht Konflikte mit den Eltern, mit den Verwandten, mit Freunden, vielleicht unmoralische auch Einflüsse, vielleicht gesellschaftliche Erwartungen von außen, Druck, vielleicht Druck von innen, dass man so sehr an seine Karriere denkt und seine Familie dabei auf der Strecke bleibt oder auch in der Gemeinde. Vielleicht zu aktiv ist und keine Zeit hat für die Familie. All diese Dinge können dieser Liebe nichts anhaben, wenn sie ihren Ursprung in Gott hat. Wenn wir uns an Gott orientieren, haben wir eine Liebe, die feststeht, die unseren ganzen Charakter verändert und mit unseren Beziehungen zu Gott und zu den Menschen wächst. Diese Liebe ist unzerstörbar. Und das fünfte Kennzeichen reifer Liebe ist, Liebe ist unbezahlbar. Es ist ganz interessant, dass das hier überhaupt zum Thema gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht hättet. Er sagt, selbst wenn jemand versuchen würde, ich sage es mit meinen Worten, all sein Geld zu nehmen und zu sagen, ich will diese Liebe haben, ich will sie kaufen, ich gebe alles für diese Liebe, da kann man ihn nur auslachen und verspotten und sagen, du hast noch gar nichts verstanden von dem, was wahre Liebe ist. Denn diese Liebe kann man nicht kaufen. Diese Liebe kann man nicht erarbeiten. Diese Liebe ist so kostbar, dass sie nur als ein Geschenk von Gott empfangen werden kann. Wo wir einfach dankbar sagen, danke Gott, dass du uns diese Liebe schenkst und dass wir sie dann jeden Tag neu genießen und auspacken dürfen. Liebe reift in den schweren Zeiten des Lebens. Wenn wir uns jeden Tag neu entscheiden, einander zu tragen und zusammenzuhalten. Woher kommt die Kraft dafür? Ich habe das schon gesagt, sie kommt aus dem Evangelium. Sie kommt aus der Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Schöpfer, Erlöser und Herrn. Weil wir zuerst geliebt sind von Jesus Christus und weil Jesus uns trotzdem liebt, trotz all unserer Schwächen und Mängel, trotz all unserem Versagen und Sünden. Deswegen haben wir eine Kraftquelle zu lieben, unseren Ehepartner, unseren Nächsten, trotz allem zu lieben. Epheser 5 möchte ich nochmal vorlesen, wo das ausgedrückt wird. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Und dann ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und ich bete, dass Gott uns die Gnade schenkt, eine immer reifende Liebe zu erleben mit unserem Ehepartner. Ich möchte aber auch zum Schluss etwas zu den Leuten sagen, die vielleicht diese Liebe des Lebens noch nicht gefunden haben, noch nicht an ihrer Seite haben und vielleicht auch niemals an ihrer Seite haben werden. Auch wir, auch ihr dürft diese Liebe, diese reifende Liebe erfahren in Jesus Christus. Jesus Christus, der dich und mich mehr liebt, als es je ein Ehepartner tun kann. Und wie bei der Ehe, oder bei der Eheschließung dürfen wir diese ganz besondere Liebesbeziehung mit Jesus beginnen, indem wir nur zwei Worte sagen. Ja, ich will. Und Jesus, er lädt uns ein. Er ist ans Kreuz gegangen, um dich einzuladen und zu sagen, mein bedingungsloses Ja zu dir steht im Raum. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit ich wieder in einer Liebesbeziehung mit dir sein kann. Jesus lädt dich ein, Ja zu ihm zu sagen. Ich möchte für uns beten. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz zu uns Ja sagst. Und wenn wir in die Ehen und Liebesbeziehungen der Welt schauen, da merken wir, selbst bei uns Christen, dass Sünde und Fehler und Versagen und Schwächen das Bild oft prägen. Es gibt wenige Ehen, die herausstechen, wo wir sagen, das ist reife Liebe, das möchte ich auch. Und ich danke dir, dass wir in der Beziehung zu dir zum einen diese echte, bedingungslose Liebe erfahren dürfen und zum anderen auch die Kraftquelle finden, um unsere Ehepartner zu lieben, um einander zu unterstützen und zu tragen, damit Liebe reifen kann und wir zum Vorbild werden für die Menschen in unserem Umfeld, für die nächsten Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Jesus, danke, dass du uns diese Liebe schon geschenkt hast und hilf du mir und meinen Geschwistern, sie jeden Tag neu zu erfahren, dankbar anzunehmen und aus dieser deiner Liebe zu leben. Amen.